Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Was steckt hinter der Faszination? Wird Bitcoin wirklich unsere Welt verändern oder geschieht das bereits? Darüber spreche ich heute mit Johannes Grill, dem Präsidenten von Bitcoin Austria.
Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.
Ja, ich freue mich jetzt, Johannes Grill bei der Agenda Austria begrüßen zu dürfen. Frisch getestet, negativ. Hallo Johannes.
Hallo Nico.
Danke, dass du Zeit genommen hast. Du bist extra aus Graz hergefahren, um über ein Thema zu reden, das dir sehr am Herzen liegt und das derzeit in den Medien und an den Börsen eine große Rolle spielt. Die Rede ist natürlich von Bitcoin. Jetzt legen wir gleich los. Wir sitzen heute an einem Tag da, an dem der Preis ziemlich stark eingebrochen ist. Wie erlebst du solche Tage als Präsident von Bitcoin Austria?
Ja, also ich habe das schon unzählige Male erlebt, starke Kursentwicklungen, auch wenn es dann zwischendurch immer wieder langweilige Phasen gibt, was die Kursentwicklung betrifft. Für mich persönlich ist es so, ich merke es natürlich, dass gerade im bekannten Freundschaftskreis dann die einen oder andere SMS eintrudeln, gerade von Leuten, die jetzt noch nicht ganz so lang dabei sind und da doch durchaus schnell mal Ängste sich breit machen, weil man eben solche Kursschwankungen aus dem normalen Finanzleben nicht kennt.
Der Bitcoin ist wahnsinnig volatil. Geht mal rauf, geht mal runter. Wir hatten also mehr als $50,000. Jetzt sind wir wieder ziemlich stark gefallen. Wir wissen nicht, wo der Preis steht, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber ich meine, betreust du da den ganzen Tag Leute auf WhatsApp und per SMS?
Also ich habe meinen WhatsApp-Account gelöscht und die App ganz bewusst deinstalliert. Wer mich erreichen will, möge bitte Signal verwenden oder mich ganz herkömmlich auch mal so kontaktieren. Ich versuche denen einfach die langfristige Perspektive aufzuzeigen oder verstehbar, begreifbar zu machen. Und dann hat man auch viel weniger mentales Problem damit, wenn es kurzfristig sich mal gegen das eigene Investment entwickelt. Bitcoin ist ein langfristiges Projekt, wird sich langfristig etablieren. Und ich mache mir keine Sorgen, auch nicht über den Kurs, wenn man das auf Sicht von ein paar Jahren anschaut. Kurzfristig ist es eine Spekulation. Wenn ich heute reingehe, morgen raus, wenn ich das Ganze traden will, ist es auch fast egal, ob ich jetzt Bitcoin nehme, Tesla-Aktien oder Futures auf die ÖMV trade. Bitcoin ist ein langfristig sinnvolles Investment und kurzfristig kann es natürlich zu Schwankungen kommen. Das muss man aushalten.
Jetzt hast du gesagt, Bitcoin ist langfristig ein sinnvolles Investment. Da gibt es jetzt ein paar Ökonomen und ein paar Nationalbank-Mitarbeiter, denen jetzt die Zehennägel aufstellt. Aber jetzt spulen wir mal ein bisschen zurück. Wer bist du? Und wie kommst du eigentlich zu diesem Thema?
Von der beruflichen Ausbildung her, von dem, was ich Zeit meines Berufslebens gemacht habe, komme ich aus der IT-Ecke. Ich habe vor doch schon einigen Jahrzehnten einmal eine HTL gemacht für Softwareentwicklung, Software Engineering, und habe dann am Anfang durch Zufall, danach hat es mich auch fachlich interessiert, immer so im Banken-Finanzbereich meine Jobs, meine Tätigkeit gehabt. Gab zwischendurch auch mal einen Ausflug in die Politik, war auch ganz interessant, sich da mal ein bisschen breiter zu informieren und ein bisschen andere Erfahrungen zu sammeln.
Ausflug in die Politik für wen?
Ich war mal in einem Nationalratswahlkampf beim Liberalen Forum engagiert.
Gut, da müssten jetzt die jüngeren Hörerinnen und Hörer Wikipedia aufschlagen, was das ist, aber das ist eine ganz andere Frage. Und dann, wie ging die Geschichte weiter?
Und ja, dann kam eh schon das Jahr 2011. Ich war damals beruflich in der Schweiz, habe einige Jahre in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Und immer im Bankenumfeld, hatte gerade ein Projekt bei einer großen Schweizer Publikumsbank am Laufen. Und für mich war das Pfingstwochenende 2011. Ich habe jetzt bald mein 10-jähriges Bitcoin-Jubiläum für mich.
Gratulation.
Danke. Wo ich im Handelsblatt, in der Deutschen Wirtschaftszeitung, in der Online-Ausgabe die Headline las: Digitale Währung wertet massiv auf. Und beruflich war ich da gerade bei dem Projekt mit internationalem Zahlungsverkehr beschäftigt, ist, wenn es aus Europa rausgeht, hochkomplexes Thema, viele gewachsene Systeme, also auch technisch kompliziert, langwierig, kostenintensiv und fehleranfällig. Und bei dieser digitalen Währung, von der ich da in dem Handelsblattartikel las, haben wir zuerst gedacht, eigentlich kann das gar nicht funktionieren. So Dinge wie, es gibt keinen Betreiber, keine Firma, die dahinter steckt. Keine Zentralbank. Aber meine erste Idee war ja was, dass das irgendeine Firma ist, so wie PayPal, die hat irgendeine eigene Werteinheit da einführen, so wie Lindenlab-Dollar, Second Life, auch für die Älteren sozusagen.
Ja, da muss man auch schon nachschlagen, ja.
Und dann stellt sich raus, dass es das auch nicht gibt. Also dass es völlig zentral ist. Also weder Zentralbank noch Unternehmen dahinter, ja nicht mal wirklich jemanden, der das betreut, entwickelt. Auch das war da schon eine kleine Community.
Also Bitcoin in einem Satz ist so etwas wie das Internet, aber für Geld.
Ja, und ich als Techniker beschreibe es oft auch so, weil das ist es unumstritten. Das muss man auch einem Nationalbanker zustimmen, wenn er es versteht. Bitcoin ist eine Technologie, ein Protokoll, das einen Werttransfer im Internet ermöglicht, einen Eigentumstransfer, ohne dass wir irgendjemanden der beteiligten Personen vertrauen müssen. Das ist es einmal ganz grundlegend aus technischer Sicht. Und davon lassen sich viele nützliche Dinge ableiten und viele weitere Funktionen.
Jetzt bist du also als Techniker in der Schweiz bei einer Bank und liest zufällig diesen Artikel. Das heißt, bei dir sind sozusagen haben sich die Sterne, wie man so schön sagt, aligned auf Englisch.
Sie sind ganz gut gestanden.
Sie sind gut gestanden. Was waren denn die anderen? So, du kennst wahrscheinlich heute nach 10 Jahren, kennst wahrscheinlich viele Leute, die auch damals schon 2011, 12 eingestiegen sind in dieses Thema. Wen hat Bitcoin damals angezogen, will ich fragen?
Also die Mehrheit der Leute, die so früh dabei waren, da waren wirklich der überwiegendste Teil so aus der IT-Ecke. Mhm. Es war ja auch zu Beginn ein technisches Experiment. Das Zeug war ja wertlos, so paradox es heute klingen mag. Bitcoins waren wertlos. Also gerade Pfingsten war, wann war das? Mai, Anfang Juni vielleicht, 2011, müssen wir jetzt nachschauen. Aber 3 Monate davor war ein Bitcoin nicht mal ein Euro wert. Ein Jahr davor gab es keine Preisfeststellung. Ja? Also es war echt nur ein technologisches, interessantes Experiment ohne finanzielle Bedeutung. Diese Geschichte mit der Bitcoin-Pizza, 22. Mai 2010, wo tatsächlich jemand 10.000 Bitcoins für 2 Pizzen bezahlt hat, kommt ja nicht von ungefähr. Der hat ja das nicht verschenkt, seine Bitcoins, sondern der wollte einfach das mal ausprobieren und es gab keinen Gegenwert. Umso erstaunlicher war es, dass jemand bereit war, tatsächlich $35 auszulegen, um den 2 Pizzen liefern zu lassen.
Und hat er dafür für diese 10.000 Bitcoin war das damals?
Genau, 10.000 Bitcoins für 2 Pizzen, die laut Rechnung, die auch im Internet kursiert, glaube $35 wert waren. Ja. Also wenn man eine frühe Kursfeststellung sucht, das könnte man so als Referenz nehmen.
War aber im Nachhinein ein wichtiger Schritt quasi für dieses Asset, das als Geldtransfers, Werttransferprotokoll sich etablieren sollte, das tatsächlich auch mal Wert transferiert. Also da wurde Geld ausgetauscht und sogar Kalorien.
Genau.
Nicht mal zu knapp.
Wahre Güter, echte Dinge, die man essen kann. Auf der anderen Seite.
Da gibt es bis heute einige Kritiker, die sagen, naja, die 2 Pizzas sind immer noch mehr wert als die Bitcoin heute, weil das alles Lug, Betrug und Heiterkeit ist.
Ja, lustigerweise haben wir jetzt das umgekehrte Verhältnis. Also wahrscheinlich kriegt man für einen Bitcoin 10.000 Pizzen. Aber ich meine, das Schöne ist ja, auch wer heute noch Bitcoin ignoriert oder verteufelt, herabwürdigt, was auch immer. Das Schöne an Bitcoin ist, es ist freiwillig. Es wird echt niemand gezwungen, Bitcoin zu benutzen, in Bitcoin zu investieren oder sich damit näher zu beschäftigen. Aber die Leute, die das jetzt ignorieren, müssen morgen mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung leben. Umgekehrt muss ich auch damit leben, wenn Bitcoin morgen Kaufkraft verlieren sollte. Ja? Aber es setzt auf Eigenverantwortung, es setzt auf selbstständiges Denken und regt damit nicht auch damit an, dass man sich kritisch über das Geldsystem an sich, über Wirtschaft an sich, wie funktioniert das und auch welche Bedeutung hat das Schmiermittel, das Geld bei der ganzen Sache, kritisch auseinandersetzt.
Also so ein Pfingstwochenende 2011, diesen Artikel gelesen im Handelsblatt. Damals die Medien schon in derselben Rolle wie heute, wenn der Preis stark steigt, dann springen sie auf. Vor kurzem eine Doppelseite in der Kronenzeitung, hast du mir vorher gerade berichtet. Jetzt will ich natürlich nicht, dass du da einen Finanztrip dies jetzt hinlegst. Ja? Aber wie lange hat es denn gedauert von diesem Artikel, bis du allen Ernstes auch unter Anführungszeichen richtiges Geld ausgegeben hast für Bitcoin?
Ich habe ziemlich schnell versucht, das Zeug auszuprobieren. Und jetzt ist es bei Bitcoin so, man kann Bitcoin nur dann nutzen, wenn man welche hat. Und wo nehme ich jetzt Bitcoin her 2011 im Frühjahr? Und dann habe ich in irgendeinem Forum gepostet, ob mir irgendwer einen symbolischen Betrag, egal was, schickt mir halt mal ein Zehntel Bitcoin, damit ich das ausprobieren kann und ich zahle gern das Doppelte zurück. Und parallel, damals war Mt. Gox, auch bezeichnet, die einzige Exchange, die ich zumindest damals kannte oder gefunden habe. Nur die waren irgendwo domiziliert. Ich musste Geld auf ein Konto bei einer Bank in der Mongolei überweisen. Meine Bank hat mich 3-mal zurückgerufen, wie ich wirklich da 100 Euro hinschicken will, ob ich weiß, was ich tue.
Hat aber geklappt?
Das hat gedauert. Das Geld ist dann angekommen, aber es war sozusagen wirklich mühsam und schwierig und mit reinen Zahlungsverkehrsrisiken schon behaftet, einfach mal daran, an Bitcoins zu kommen. Ich habe tatsächlich dann bei Mt. Gox Bitcoins gekauft. Ich glaube, so 10, 12 Euro war dann der Gegenwert. Bitcoin ist gerade gecrashed, weil es war ja davor schon bei $30. Das hat sich irgendwie gekreuzt. Die Medien haben auch damals groß berichtet, man kann mit dieser komischen Kryptowährung Drogen im Internet kaufen, woraufhin der Kurs explodiert ist auf bis zu $30, eben von 1 kommend. Ich habe für 10, 12 Euro meine ersten Bitcoins gekauft und ein halbes Jahr später waren die Dinger knapp 2 Euro wert. Also ich bin da gerne mal mit -80% in das Bitcoin-Abenteuer gestartet. Kann man halt nicht lachen drüber, aber das waren ganz andere Volatilitäten, wo es wirklich binnen weniger Wochen, Verdopplung, Halbierung.
Gut, das war damals sicher nicht zum Lachen. Vielleicht ganz kurz, als Einschub Mt. Gox, diese berühmte Börse, die dann gecrashed ist und zusperren musste und auch selber für einen Bitcoin-Kursverfall oder Kurscrash verantwortlich war, die haben ja angefangen mit diesen Magic the Gathering-Karten, nicht? Und ich finde das deswegen faszinierend, weil die sind dann auf Bitcoin umgestiegen und heute werden diese Karten wieder groß gehandelt als Wert auf Speicherfunktion auch, neben Basketballkarten und anderen Sammlerstücken. Wahrscheinlich auch gegen Bitcoin. Also, okay, das heißt, du hast eingekauft und dann ist es gleich einmal gecrashed. Das ist natürlich ein Gefühl, das auch heute wahrscheinlich viele, die diesen Podcast hören, kennen werden, die jetzt sich bei völlig absurden Preisen, 40.000 Euro und aufwärts, interessiert haben für Bitcoin. Und dann hast du gesagt, das interessiert mich nicht, das verkaufe ich gleich wieder und hast das Ganze verlassen. Oder bist dran geblieben?
Nein, ich habe dann mal überlegt, ich bin dran geblieben, sonst wäre ich heute nicht da. Ja. Aber die Frage ist, gibt es noch irgendwen auf der Welt außer mir, der Bitcoin benutzt? Und das Forum gibt es bis heute, bitcointalk.org. Ich habe da mal gepostet, gibt es hier irgendwo Leute aus Österreich, die sich mit dem Thema auseinandersetzen? Und tatsächlich, wir haben 4, 5, 6 Leute dann gefunden, die dann auch reagiert haben in den nächsten Tagen und Wochen, was dann im Sommer 2011 zu einem ersten Treffen in Wien geführt hat. Und das war der Nukleus für die Gründung von Bitcoin Austria. Wir haben echt gesagt, okay, irgendeine Art Anlaufstelle für dieses neue Thema. Es ist faszinierend für uns alle, damals schon gewesen, wäre cool zu haben. Und daraus ist eigentlich dann die Idee zu Bitcoin Austria entstanden. Und ein paar Monate später, im September 2011, haben wir dann auch Bitcoin Austria formell gegründet. Und ja, wir haben jetzt bald unser 10-jähriges Jubiläum.
Also ist Bitcoin Austria nicht mal viel jünger als Bitcoin selbst?
2 Jahre, 2,5 Jahre danach, ja. Wir sind einer der ältesten Bitcoin-Organisationen auf der Welt, weil die Bitcoin Foundation, die eine Zeit lang auch aktiver noch war als jetzt. Also die Amerikaner, die kamen später, die Deutschen kamen später, die Schweizer kamen später. Wir sind sicher einer der älteren Bitcoin-Vereinigungen weltweit.
Und du bist der Präsident, du bist exponiert, bei dir melden sich Medien, Anfragen von Banken oder was auch immer. Also gerade an solchen Tagen wie jetzt, wo der Bitcoin also komplett austickt im Preis, wie kommst du dann überhaupt zu anderen Dingen außer Bitcoin?
Na, es geht. Also so schlimm ist jetzt dann der Ansturm auch nicht. Beziehungsweise man muss ein bisschen kanalisieren und einmal sagen, okay, mein Handy schaue ich erst am Nachmittag wieder an, wenn man Vormittag effizient was arbeiten will. Und das Schöne ist ja auch, damals gab es nur uns, unter Anführungszeichen, ich denke, die ersten 1, 2 Jahre unseres Bestehens, 2011, 2012, haben wir im Prinzip alles, was ich in Österreich mit Bitcoin, und es gab ja auch noch gar keine Altcoins, ja, also es war per se nur Bitcoin.
Altcoins sind also alle anderen Kryptowährungen. Es gibt inzwischen 8.000, 9.000 Stück.
Ja. Mhm. Also damals war es echt so, dass man noch alles wirklich im Überblick hatte. Jeder, der irgendwas, außer vielleicht ein geheimes Privatinvestment, aber jeder, der irgendwie eine Business-Initiative, eine Geschäftsidee hatte, irgendwas ein bisschen ein Projekt programmiert hat und Open Source auf GitHub gestellt hat im Bitcoin-Umfeld. Wir kannten uns alle. Und heute ist es zum Glück so, dass es hunderte oder tausende Leute gibt, die selber aktiv in dem Bereich was beisteuern. Also die Innovationswelle ist so schon massiv über Österreich hinweggezogen und es passiert immer noch ganz viel. Wir haben Unternehmen, wir haben professionelle Händler, wir haben so, ich meine, die großen jetzt auch in Österreich, Bitpanda, Bitcoin Pionier in Graz, Coinfinity, die den ersten Bitcoin ATM aufgestellt haben 2014. Also es ist unglaublich viel entstanden und von daher müssen zum Glück nicht alle Leute bei mir anrufen oder mir ein E-Mail schreiben, wenn sie Bitcoin-Fragen haben.
Ich meine, seid ihr da zusammengesessen, also im Jahr 2011, 2012, am Anfang von Bitcoin Austria und habt euch unterhalten, du hast gesagt, es ist bei 2 Euro, aber ich schwöre, das steigt auf 20, 30, 40.000 Euro.
Nein.
Aber nein. Was waren die Gesprächsthemen? Warum ist es da gegangen? Weil heute wirst du wahrscheinlich auch hören, zu sagen, wie, ja, ihr habt ja Glück gehabt. Ihr habt wahrscheinlich viel Nerven verloren und graue Haare bekommen mit dieser Volatilität. Aber was war das Thema? Also worüber habt ihr gesprochen?
Also die Kunst, vielleicht die zweite Frage zuerst. Die Kunst ist, Bitcoin wirklich über die Zeit zu bringen. Man muss willens sein, zu behalten. Also allein einmal die Entscheidung zu treffen, dass ich es langfristig halten will. Und dann nicht auch, man darf es technisch praktisch nicht verbocken. Es gibt ja genug Geschichten, wo Bitcoins verloren wurden, wo die Leute die Zugriffsdaten verschludert haben, keine Backups hatten, irgendwas schiefgegangen ist, betrogen wurden. Was auch immer. Oder natürlich auch, man muss sagen, wenn jetzt Bitcoin, jetzt hat man für 10 Euro gekauft, plötzlich steht das Ding bei 100 oder 200 Euro. Wo sonst gibt es 2000% binnen einem Jahr, man verkauft und realisiert? Also es ist nicht einfach, Bitcoins über die Zeit zu bringen.
Über das redet wahrscheinlich gar niemand. Nicht? Wir reden immer von der Gefahr, dass es so stark fällt, aber wenn du so früh eingestiegen bist und es steigt so stark, dann kommen ja hunderte Leute zu dir und sagen, bist du verrückt, verkauf das.
Ja, das natürlich auch, genau, durchaus. Und es gibt einen guten alten Fernsehbeitrag. Man findet ihn auf YouTube, elektrische Reporter, Bitcoin suchen. Das war einer der ersten Deutschsprachigen, die wirklich gut waren. Schaut euch das an, das ist echt witzig und interessant zu sehen. Auch die Wahrheiten oder die Vermutungen, die damals in dem Video genannt werden, dass sich das bestätigt hat. Ja? Wo vom plötzlichen Reichtum der Bitcoin-Investoren gesprochen wird, dass der Kurs bei 7 Euro lag. Und andererseits, es sind auch 10 Jahre. Und 10 Jahre ist lang in einem Menschenleben, die seitdem vergangen sind. Und man hat natürlich einen Teil auch wieder abgegeben, realisiert, verkauft, verloren. That's life. Ja. Und manche Leute haben noch unfreiwillig alte Bitcoins, aber können es halt heute nicht mehr ausgeben, weil sie die Private Keys nicht mehr haben.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei Bitcoin, den man auch einfach auch einmal erklären muss, dass es tatsächlich möglich ist, also quasi seine eigene Bank zu sein. Du kannst diese Bitcoin für dich verwalten, ohne dass du dafür eine Institution brauchst. Du brauchst nicht mal einen Computer, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zumindest an einer Stelle brauchst du einen Computer, aber du musst aber auch die volle Verantwortung tragen. Und das ist das, was auch faszinierend ist, weil es gibt eben diese Geschichten, der hat mal hier 7000 Bitcoin verloren oder 5000 Bitcoin verloren. Das ist natürlich total tragisch, aber dieses Risiko besteht natürlich.
Durchaus. Und ich meine, damals war es auch schwierig, Bitcoins, ohne dass man jetzt Informatiker ist oder Spezialist für dieses Cyber Security, es war echt mühsam und schwierig und man hat sich selber überlegen müssen, wie bewahre ich meine Bitcoins möglichst sicher auf. Und heutzutage, wenn ich eine gängige Bitcoin-App auf meinem Handy installiere, ich habe ein einfaches User-Interface und die meisten Apps zwingen den Benutzer, bevor ich noch überhaupt Bitcoins empfangen kann, dass ich zuerst mal ein Backup mache. Das sind diese berühmten 12 bis 24 englischsprachigen Wörter, die ich am besten wirklich mit Hand, mit einem Stift auf ein Blatt Papier schreibe. Dann habe ich schon mal alles erledigt, was Risiken betrifft. Handy verloren, kaputt, App wird nämlich deinstalliert.
Außer das Blatt Papier verbrennt irgendwo in einem fürchterlichen Feuer.
Natürlich, aber das kann ich ja dann auch duplizieren. Und nachdem es ihm hochgradig auf Eigenverantwortung setzt, Bitcoins sicher aufzubewahren, habe ich selber in der Hand, wenn jetzt der Gegenwert von meinen Bitcoins entsprechend steigt oder ich einfach mehr investiere, dann kann ich auch mehr Aufwand treiben, um meine Bitcoins entsprechend sicher zu verwahren. Am besten so wie mit Bargeld umgehen. 50 Euro im Alltag im Hosensack eingesteckt zu haben, ist ein kalkulierbares Risiko. Wenn ich die verliere, ist blöd, aber ich werde es überleben. Jeden Tag mit 50.000 Euro im Geldbörsel rumzulaufen, ist eine blöde Idee. Und genauso sollte man Bitcoin handhaben. Ein kleiner Betrag quasi für den Alltag, am Handy-Wallet, spricht nichts dagegen und ist eine interessante Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen kann. Wenn ich investmentmäßig unterwegs bin und für mich subjektiv hohe Beträge in Bitcoin investiere, dann sollte ich vorher schon wissen, wie ich das Zeug sicher aufbewahre. Sei es jetzt Verlieren, sei es Vernichtung durch Feuer beim Papier, ich kann ja das Blatt duplizieren, aber auch Missbrauch von der Lagerstelle. Ja, ich habe tatsächlich einen Fall aus einem Bekanntenkreis, wo jemand all diese Ratschläge befolgt hat und seine 24 Wörter in einem Bankschließfach bei einer Bank in Korneuburg hatte. Und dann kam die Meldung, dass dort die Bankschließfächer ausgeräumt wurden. Der gute Mann hat von Freitag bis Montag in der Früh nicht gewusst, ob sein Schließfach betroffen ist und ob diese Bitcoins, sechsstelliger Gegenwert in Euro, ob er die noch hat oder nicht.
Ja. Aber sind die Bitcoin noch da?
Sein Schließfach war nicht betroffen. Die haben nur Schließfächer ausgeräumt, die letzten paar Wochen dort benutzt worden sind von den Eigentümern. Aber er wusste nicht, ob er betroffen ist oder nicht.
Gut, das ist natürlich dann auch die Frage, wenn ich schon die persönliche Verantwortung übernehme für mein Vermögen, lege ich dann auch wirklich diese Geheimformation wieder zu einer Bank, um wieder ein zusätzliches Risiko einzugehen? Das sind auch Fragen, die teilweise auch noch nicht geklärt sind. Ich persönlich war lange der Meinung, ich habe sehr viele Stadien auch was Bitcoin betrifft durchgemacht und ich war lange der Meinung, naja, diese Kontrolle, diese Verantwortung, die du übernimmst, die will ja auch keiner übernehmen und deswegen wird das auch nicht erfolgreich sein. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht ist es auch einfach ein Idiotentest. Ja? Und da habe ich mir gedacht, naja, den nicht zu bestehen, das kann ich mir eigentlich nicht antun. Und habe wieder angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber jetzt gibt es natürlich viele Leute, die hören jetzt zu, weil sie jetzt zum ersten Mal davon gehört haben. Ja, es gibt viele Menschen, verstehen überhaupt nicht, worum geht es bei Bitcoin überhaupt, dass man sich da selber drum kümmern muss und Private Keys. Und das ist ja alles auch nach 12 Jahren für viele Mambo-Jumbo. Ja? Wir haben jetzt gerade erst mal Online-Banking gemacht und jetzt haben wir Handy-Banking und es gibt immer noch Leute, die Erlagscheine ausfüllen und das ist auch wunderbar. Aber die Grundfrage ist, wozu braucht es eigentlich Bitcoin?
Ja, man kann sich Bitcoin aus verschiedensten Blickwinkeln nähern. Ich, nachdem ich aus der IT-Ecke komme, habe sogar das technische Konzept spannend gefunden und habe plötzlich eine neue Technologie entdeckt, die mir globalen Zahlungsverkehr ermöglicht. Und ich hatte im Hintergrund, mein Problem, sagen, war aus der beruflichen Tätigkeit internationaler Zahlungsverkehr. Hochkomplex, mühsam, alt, teuer, langsam. Und dann entdecke ich eine Technologie wie Bitcoin. So, dann lerne ich Bitcoin verstehen, lerne ich Bitcoin immer besser kennen. Damals, ich bin Graz, Zürich gependelt, ich saß 7 Stunden im Auto, ich habe mir alles reingezogen an Podcasts, was gab.
War ja nicht viel.
Und die 7 Stunden waren weg wie nix, weil ich das so aufgesaugt habe. Das ist das Rabbit Hole, von dem manche sprechen. Man kippt da rein und will das einfach verstehen. So, also es ist ein globales Zahlungssystem, das jeder frei nutzen kann. Dann kapiert man aber Bitcoin als Ganzes und plötzlich entdeckt man, Bitcoin ist noch viel mehr. Und ich bringe es zum Beispiel von mir. Plötzlich habe ich das Thema mit der Knappheit erkannt. Das, was man heute, wenn man diesen Vergleiche, die eigentlich fast häufiger sind, Bitcoin digitales Gold hat, ja, weil es einfach limitiert ist, nicht auf Knopfdruck und willkürlich die Menge erhöht oder verändert werden kann.
Das ist diese zentrale Innovation der berühmten Blockchain, die durch Bitcoin in die Welt eigentlich gekommen ist, dass du digitale Knappheit schaffst. Das heißt, wenn ich dir eine Bitcoin schicke, dann ist das dein Bitcoin. Wenn ich dir ein Foto schicke, habe ich immer noch die Kopie.
Genau. Also die Verfügungsgewalt, die digitale Knappheit, ist eine Innovation von Bitcoin selber, die sich mit Blockchain-Technologie umsetzen hat lassen. Wir haben ja auch Blockchain-Kryptowährungen, die open-end sind mit der Menge oder selbst solche, die willkürlich verändert werden können. Also Bitcoin ist da wirklich einzigartig, was das betrifft. Und eben, einerseits sind wir gestartet mit, also ich bin gestartet mit diesem globalen Zahlungssystem, Technologie, das nutzbar ist, und dann kam ich zu dieser Mengenlimit, was eigentlich eine extrem harte Geldform bedeutet. Und dann muss ich sagen, ich habe 2007, 2008 die Finanzkrise, die damalige, auch in der Schweiz miterlebt, auch in diesem Bankenumfeld. Und ich kann mich an die Banker erinnern, die dann wirklich sagen, der Frau gesagt haben, Sonntagabend geh zum Bankomaten, Bargeld abholen, wir wissen nicht, ob es quasi am nächsten Tag noch was aufspuckt und ob wir aufsperren. Die Geschichten gibt es mehrfach.
Ausgerechnet in der Schweiz, nicht? Also wenn es wo noch aufsperren, dann in der Schweiz, ne?
Genau. Ich meine, die Banken sind nämlich hoch international vernetzt, gerade in der Schweiz. Und habe damals aber auch diese, quasi die Rettung durch die Druckerpresse mitverfolgt. Die Zentralbanken haben begonnen, die Banken im Prinzip zu retten. Also die Staaten haben das Bailout gegenüber den Banken gemacht und die Zentralbanken haben sowohl Banken als auch Staaten gerettet. Das gleiche Spielchen haben wir jetzt mit ein paar Nullen mehr hinten dran ja wieder. Und von daher war ich schon ein bisschen sensibilisiert davon. Aber das war nicht mein allererster Gedanke bei Bitcoin. Und plötzlich sehe ich sozusagen auch dieses Feature von Bitcoin, diese Knappheit, dass da keine Willkür, keine manipulativen Eingriffe in die Geldmenge stattfinden können. Egal, ob ich es will oder nicht. Das ist Segen und Fluch zugleich. Und dann erkennt man auch, dass Bitcoin auch eine Lösung dafür ist. Und jetzt haben wir plötzlich eine frei nutzbare Technologie, die einen echten Nutzen bringt, nämlich aus meiner Sicht weltweiten Zahlungsverkehr ermöglicht und gleichzeitig eine extrem hart limitierte Geldmenge besitzt und damit selber einfach zum Wertträger wird. Also das ist eine Win-Win-Situation für Bitcoin, aus der ich ja gar nicht mehr rauskam, wenn ich es insgesamt verstanden habe. Also es löst wirklich dieses Problem, dass die Kaufkraft unseres gesetzlich vorgegebenen Geldes immer mehr verwässert wird, dass wir nicht wissen, wie schaut die Situation in 5 Jahren aus. Ich weiß nicht mal, wie schaut die Situation morgen aus. Ich gehe mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass auch morgen der Euro noch die Kaufkraft hat. Aber langfristig weiß ich echt nicht, wo die Reise hingehen soll oder wie wir da wieder rauskommen aus diesen Geldschwämmen, die sich momentan Richtung Staaten, also durch einen Anleihenkauf der Europäischen Zentralbank, aber auch der Amerikaner und die Schweizer müssen es ja mitmachen, damit der Franken nicht aufwertet, da wir die Welt ergießen.
Naja, das war ja
umso beruhigender ist es, Entschuldigung, dass wir so etwas wie Bitcoin haben. Also das gibt mir auch Optimismus.
Das ist verständlich und es ist ja nicht ohne Grund geschehen, dass Bitcoin jetzt im Jahr 2020 diesen Boom erlebt hat. Und unabhängig jetzt von der Geldpolitik, es wurde ja auch sozusagen die Inflationsrate halbiert bei Bitcoin im vergangenen Jahr, aber abgesehen davon, hast du eben diese Reaktion der Notenbanken und der Staaten auf die Corona-Krise gehabt. Also da gab es kurz die Phase, wo man gedacht hat, naja, es wird jetzt wieder normal, die Zinsen steigen und vielleicht hören sie auf mit dem Gelddruck und dann zack. Ja, und plötzlich diese Mauer an Geld, die auch die Aktienmärkte und das Gold und alles eigentlich wieder komplett gehoben hat in kürzester Zeit. Und das war offenbar auch wirklich für Bitcoin ein Erweckungsmoment, auch was die Massen betrifft. Jetzt steigt ein Elon Musk ein und ein Michael Saylor steigt ein und PayPal ist drin und Visa Mastercard überlegt und so. Die BlackRock, der größte Assetverwalter der Welt, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, also Hedgefondsmanager, die sagen, wir kaufen Bitcoin, weil wir wollen der Inflation davon laufen. Also diese monetäre Inflation, wie auch immer man es nennen will, ja, das Gelddrucken, die Entwertung, das ist offenbar eines der wichtigsten Themen derzeit und es ist ironischerweise reimt sich ein bisschen die Geschichte, weil es war vor genau 100 Jahren auch ein großes Thema.
Stimmt, genau.
Die Roaring Twenties, nicht?
Ja.
Hast du das mitbekommen im Jahr 2020? Ist das etwas, wo du gesehen hast, dass da auch die Leute reagieren, dass du mehr Nachrichten bekommst, sagen, jetzt werde ich nervös, jetzt beschäftige ich mich damit?
Also das, was Michael Saylor mit MicroStrategy gemacht hat, war sicher was eine globalere Bedeutung hat. Tesla als börsennotiertes Unternehmen hat natürlich gewisse Veröffentlichungspflichten. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang, wie viele Unternehmen, große Investmentvehikel, die jetzt nicht börsennotiert sind, nicht allgemein zugänglich sind, wie weit da schon auch in Bitcoin investiert wird, die Überlegungen laufen, die gar nie das zugeben müssen, die gar nie veröffentlichen müssen, dass sie jetzt Bitcoin gekauft haben. Ich denke an die Staatsfonds oder auch einfach an Stiftungen, Family Offices hört man immer wieder, gibt natürlich keine harten Zahlen dazu. Also gerade Leute, die oder Unternehmen, die auf größeren Liquiditätsmengen sitzen und das auch kurzfristig natürlich nicht brauchen, da ist Bitcoin auf jeden Fall eine attraktive Sache, aber auch erst geworden. Die hätten keine Chance gehabt, 2011 eine Milliarde in Bitcoin zu stecken, weil das 21 Millionen Coins haben wir, der Kurs war bei einem Euro, bei 10 Euro. Wie will ich da eine Milliarde investieren? Also die Dinge brauchen Zeit zum Reifen. Und trotzdem, jetzt bin ich 10 Jahre dabei, die Entwicklung geht deutlich schneller, als ich mich vielleicht in meinen kühnsten Träumen erwartet hätte. Also die Durchdringung und damit natürlich schon korrelierend der Preis. Aber der Preis ist nur das Ergebnis der ganzen Innovationswelle, der Verbreitung und der Nutzbarkeit von Bitcoin, der das sagen abbildet, lang wie kurzfristige Erwartungen an Bitcoin.
Und aber es wendet sich ja wirklich auch gegen Grundideen auch der Welt, in der wir leben. Einerseits mal dieses Permissionless, also kann jeder mitmachen. Allein das ist schon mal für die meisten Menschen, die das zum ersten Mal hören, irgendwie nicht ganz begreiflich, was das bedeutet. Also es heißt, ich muss nirgends ein Konto öffnen, ich muss niemanden um Erlaubnis fragen quasi. Das ist die Innovation. Die zweite, und das ist was, was ich dich jetzt fragen wollte, ist, jetzt wenn wir zurückgehen, 11, 12, 13, wann ist der erste Ökonom über den Weg gelaufen, der sich mit Bitcoin ausgekannt hat? Weil der ökonomische Mainstream, also ich glaube, Bitcoin ist so gegen diesen Mainstream, dass sie es auch einfach gar nicht verstehen, nämlich.
Ja, das stimmt. Aus unserer IT-nerdigen Ecke kam dann ein Ökonom auch sehr früh hinzu, der nämlich ursprünglich Informatiker war und dann seine Masterarbeit über die Economics of Bitcoin gemacht hat. Mhm. Und er ist jetzt nicht mehr ganz so aktiv, aber eine Zeit lang ist mein Bitcoin-Austria-Kollege Peter Schurder durch die Welt getourt, weil er einer der wenigen war, die tatsächlich die ökonomischen, geldtheoretischen, volkswirtschaftlichen Aspekte von Bitcoin wirklich analysiert, beleuchtet hat und darüber auch entsprechende Vorträge hielt. Also ich kann mir eine Bitcoin-Konferenz in London 2012 erinnern. Da gab es schon mehrere Säle dann. Bei der ersten gab es nur einen in Prag, wo ich dabei war. Und da waren halt Technikvorträge zu allem Möglichen rund um Bitcoin und dann war Peter dran mit die Economics of Bitcoin und 3/4 aller Leute sind im Saal von Peter gewesen, weil das war, was so neu war dann. Es gab keine Experten, die schon lange sich damit beschäftigt hätten.
Es gab sie schon, aber die waren alle im Gold. Ich war damals auch im Gold, weil es gab diese ökonomischen Zirkel, die sich Gedanken gemacht haben über die Entwertung des Papiergelds und die Gelddruckorgien und etc. Aber die sind halt zu dem zurückgegangen, was sie dachten, dass es sein wird, weil es in der Vergangenheit war, nämlich Gold.
Ja, nur Gold ist ja auch nicht durch Zufall Gold worden, sondern weil es knapp ist und nahezu unverwüstlich und diese Eigenschaften hat, die es hat. Und mit Bitcoin ist halt eine digitale Form entstanden. Und ich denke, da haben wir informatikbezogene Leute vielleicht diesen einfach zufälligen Vorteil gehabt, dass wir Technologie verstehen, Faszination dafür entwickeln und dann sagen natürlich auch die Motivation da ist, das Gesamtkonzept zu verstehen, das Gesamtbild von Bitcoin. Und es gibt bis heute Leute in der Szene, die sagen, die Technologie spannend finden und denen Geld in irgendeiner Weise zuwider fast ist und die dann quasi wider Willen vielleicht auch ein Vermögen entwickelt haben dadurch. Und natürlich auch genug, die leider jetzt für jeden, den es betrifft, auf das falsche Pferd gesetzt haben und irgendwelche Altcoin-Lösungen sich überlegt haben, die halt dann im Sande verlaufen sind.
Gut, über Altcoins können wir vielleicht noch später reden, aber jetzt kurz zu dem Vergleich Gold und Bitcoin, weil das ist schon sehr interessant. Also da die beiden ähneln sich in gewissen Dingen, vor allem aus ökonomischer, geldtheoretischer Sicht, ähneln sie sich relativ stark, wobei Gold eben, und darauf möchte ich hinaus, hat diese 5000 Jahre alte Geschichte. Bitcoin hat gewisse Dinge, wie dass ich es leicht transportieren kann, dass es mich in der Lagerung eigentlich nichts kostet und andere Vorteile. Auch ein wirkliches Hardcap, also Gold weiß man ja nicht, wie viel es wirklich dann am Ende des Tages gibt. Jetzt müsste man natürlich sagen, wenn man eine Liste aufschreibt, müsste man eigentlich sagen, naja, Bitcoin ist theoretisch sogar besser als Gold. Würdest du sagen, Bitcoin ist besser als Gold?
Bitcoin ist Gold, sich überlegen, ja.
Aber Gold hat 5000 Jahre Geschichte, Bitcoin hat 12 Jahre Geschichte. Wie komme ich auf die Idee, dass Bitcoin, dieses neue Geld, nicht durch ein noch neueres Geld ersetzt wird, das vielleicht noch eine Innovation draufsetzt, die wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie brauchen, innerhalb der nächsten 10 Jahre?
Also das ist eins der verbleibenden Risiken, dass etwas daherkommt und Bitcoin in allen oder in vielen Belangen überflügelt. Nur in Einzelbereichen wird eine alternative Technologie keine Chance haben gegen Bitcoin. Das muss schon massiv und deutlich besser sein. Es kommt ja auch dazu der Netzwerkeffekt. Mhm. Bitcoin hat eine Verbreitung, eine Nutzbarkeit und auch die ganze technologische Unterstützung und natürlich auch die Community, die riesig ist und eine unglaubliche Innovationswelle antreibt, die es einzigartig machen und auch dafür gesorgt haben, dass Bitcoin in 12 Jahren zu dem geworden ist, was es ist. Der Innovationscharakter bei Gold hält sich in Grenzen. Man ist draufgekommen, man kann Gold auch für andere Dinge, also für Schmuck und als klassische Münze verwenden. Aber ja, ich glaube nicht, dass das Gold verschwinden wird. Deswegen nur, es wird natürlich so, wie auch die Macht der Zentralbank an Bedeutung oder eingeschränkt wird, wird auch Gold eine gewisse Bedeutung verlieren. Kurzfristig habe ich den Eindruck, dass auch gewisse Werte schon von Gold Richtung Bitcoin fließen. Aber man muss nicht schon sagen, dass Bitcoin da ganz noch zumindest ein kleineres Market Cap, also eine kleinere Kapitalisierung hat und dadurch einfach auch den schon volatiler ist und sich stärker in beide Richtungen bewegt.
Ja, es ist schon so, dass die Umfragen zeigen aus Amerika, wo gerade diese Kapitalgeschichten natürlich viel stärker auch erfasst werden als bei uns, dass die Millennials, zu denen ich auch noch ganz knapp gehöre, ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang?
78.
Okay, du bist kein Millennial, du bist ein waschechter Boomer. Die Millennials tatsächlich, also zu 2/3 Bitcoin bevorzugen würden. Ich bin 83 geboren, ich bin ganz knapper Millennial, aber ich bin auch schon fast 40. Also was ich damit meine ist, dass selbst die älteren Millennials wahrscheinlich sich gar nicht vorstellen können, wie heute 20-Jährige in der digitalen Welt verankert sind. Wir können uns noch erinnern an die Welt ohne Handy und ohne Internet, nicht? Unsere Kinder natürlich nicht. Und vor dem Hintergrund dessen ist der Netzwerkeffekt, dieses Wort, das du vorhin in den Mund genommen hast, etwas, das wir unbedingt ausdiskutieren müssen. Also da geht es dann im Endeffekt darum, dass auch wenn ein besseres Facebook um die Ecke kommt, deswegen Facebook nicht automatisch verschwindet, weil die Leute einfach dort sind und dort, wo die Leute sind, dort bleibst du auch.
Facebook müsste schon einen massiven Fehler begehen, um diese Position zu verlieren. Ja? Oder es müsste was kommen, was an sich soziale Netzwerke in jeglicher Hinsicht überflüssig macht. Also so ganz eine neue Denkidee.
Aber ja? Ist Bitcoin so etwas wie ein soziales Netzwerk des Geldes? Oder ist Geld nicht immer schon auch ein soziales Netzwerk gewesen vielleicht sogar?
Naja, Geld ist immer eine Art von Kommunikation, Informationsaustausch, der auch sagen, zeitliche Distanz überbrücken kann. Es ist ja gerade die Annutzung als Wertspeicher, da geht es ja darum, ich schaffe heute Wert, baue Vermögen auf, was auch immer und will das einfach aufheben, damit ich es in Zukunft wieder nutzen, wieder einlösen kann. Und so gesehen ist natürlich Geld auf jeden Fall ein soziales Ding, das die Menschheit auch weitergebracht hat.
Es gibt eine ganze Liste von Talking Points, die zu Bitcoin immer wieder kommen. Ich möchte vielleicht jetzt mit ein paar ungewöhnlichen anfangen. Wir haben vorher gesagt, du Hand aufs Herz, was glaubst du, haben wir in 30, 40 Jahren noch Zentralbanken?
Ich habe eine 10-Jahres-Prognose mal abgegeben, aber 30, 40 Jahre, keine Ahnung.
Okay, 10 Jahre?
Ich würde vorher schon sagen, 10 Jahren, ja, wir haben noch Zentralbanken, sie sind bedeutungsloser. Ich glaube nicht, dass sich die eingeführten Traditionen in diesem Bereich so schnell einfach verflüchtigen, die werden sich nicht auflösen. Aber vielleicht hat es so einen traditionellen Charakter. Wir haben noch Zentralbank, es wird noch irgendwas gesprochen, es wird gesprochen von Geldpolitik und vielleicht auch noch von Zinsen. Aber in Wirklichkeit haben die als Backing alle Bitcoins im Tresor liegen und versuchen, das Beste aus ihrer beschränkten Situation zu machen.
Aber jetzt lass uns mal kurz mit unserer Fantasie spielen. Ja? Ein zu schneller Erfolg von Bitcoin hätte auch massive Verwerfungen mit sich bringen und könnte Katastrophen auslösen, oder? Ich meine, eine Hyperinflation, das ist das berühmte Wort, über das man nicht sprechen darf, weil dann kommen alle und sagen 10 Jahre später, schau, du hast über Hyperinflation gesprochen und es ist nicht gekommen. Nicht du bist schuld, sondern es ist nicht gekommen. Aber die Hyperinflation ist am Ende des Tages nicht Angebot, sondern nachfrageseitig. Also wenn die Leute das Vertrauen ins Geld verlieren, wenn die Nachfrage ins Geld kollabiert, dann ist die Hyperinflation da. Dafür brauche ich auch gar nicht mehr drucken. Das reicht nur, wenn genug Leute den Schalter umlegen. Und Bitcoin hat ja das Potenzial, diesen Schalter bei den Menschen umzulegen.
Ja, also gerade jetzt, was man den zeitlichen Ablauf überlegt, kann schneller gehen, wie lange dauert es? Wenn sich die Welt weiter so dreht, Geldpolitik, die Situationen der Staaten mit Verschuldungsorgien und Bankensysteme, die vielleicht labil sind und ins Wanken geraten. Und
vergiss mir nicht die Modern Monetary Theory.
Ja, politisch spezielle bis extreme Positionen. Dann, wenn das so weitergeht, wie wir es jetzt haben, mal stärker, mal weniger, dann wird sich Bitcoin weiter so entwickeln, wie wir es jetzt haben. Es wird immer wieder stärkere Anstiege geben, es wird Übertreibungen geben, die dann wieder wegkorrigiert. Die Leute werden sagen, Bitcoin ist eine Blase und werden ihr Leben weiterleben und sich parallel wundern, dass sich das ein oder andere nicht mehr leisten können, dass es sich nicht rentiert, auf dem Eigenheim oder auf eine Wohnung zu sparen, einfach weil sich die Preise der Vermögensgüter schneller vor ihnen wegentwickeln, als sie sparen können. Und die Leute, die Bitcoin erkennen, für die wird vielleicht das ein oder andere leistbarer und günstiger werden. Ich ertappe mich bei großen Beträgen, wenn es darum geht, ein Auto anzuschaffen oder vielleicht auch eine Wohnung zu bezahlen, durchaus, dass ich schon in Bitcoin denke und mich dann eigentlich freue, dass das quasi so günstig ist, so schräg das jetzt klingt. Mhm. Ja. Und da ist Geld auch wie eine Sprache. Das ist nicht von mir der Vergleich, aber ich finde den passend. Wenn man eine Fremdsprache lernt und die gut genug kann, dann beginnt man in dieser Fremdsprache zu träumen. Mhm. Und vielleicht muss man auch bei Bitcoin wirklich lang genug sozusagen dabei sein, sich intensiv genug damit beschäftigen, dass man auch beginnt, in Bitcoin zu denken. So, also wenn jetzt die Welt so weiterdreht, entwickelt sich Bitcoin so weiter wie bisher. Es liegt aber nicht nur an Bitcoin, wie schnell der Erfolg kommt, sondern es liegt eben auch daran, was die Zentralbanken und die Banken und die Politik macht. Wenn nämlich jetzt die Gelddruckorgie beschleunigen, oder es hat durch irgendwelche Konstellationen zu krisenhaften Phänomenen kommt, die dann vielleicht sogar eine Hyperinflation auslösen, dann tut es plötzlich der Verbleibenden, im Euro-Bereich zum Beispiel Verbleibenden, den Menschen auch weh, diese quasi der verbleibenden Masse, so blöd das klingt. Und wenn es weh tut, ist man ganz schnell bereit, sich in Alternativen umzusehen.
In dem Moment muss man froh sein, dass man Alternativen hat.
Genau, aber jetzt schauen sich Bitcoin an jene an, die etwas sagen, zu verlieren haben, die vielleicht aus irgendeinem Grund drüber gestolpert sind und das interessant finden und dann investiert man Zeit, vielleicht auch Geld, um es zu verstehen, um sich damit auseinanderzusetzen. Vielen Leuten ist das Thema Geld egal, hauptsache ich habe genug davon. Und diese große Menge an Leuten, für die Geld was Selbstverständliches ist, ohne es zu hinterfragen, die würden sich erst dann mit Bitcoin beschäftigen, wenn es im bestehenden System wehtut. Ja. Deswegen hat Bitcoin bei uns, wo die Banken ja funktionieren, wo eine Überweisung am nächsten Tag normalerweise bei der Bank ankommt, wenn man nicht gerade in Mattersburg ist bei einer Bank oder bei einer Landesbank in Kärnten, da funktioniert das Bankensystem. In anderen Gegenden dieser Welt ist es für normalsterblich fast nicht möglich, ein Bankkonto zu haben, Geldtransfer global oder nur über die Landesgrenze hinweg wahrzunehmen. Dort hat manchmal Bitcoin jetzt schon eine andere Bedeutung für die, die sich damit auseinandersetzen. Und dort könnte sich auch die Etablierungsgeschwindigkeit anders entwickeln.
Wenn du in einem Land aufwächst, in dem Inflation einfach gegeben ist und etwas, das du, mit dem du leben musst, dann ist es natürlich auch viel einfacher, ein hartes Asset wie Bitcoin zu verstehen. Wir haben ja eigentlich den Vorteil, dass wir in Europa und in Amerika noch relativ vernünftige Landeswährungen haben. Und der Euro wäre ja auf Basis seines Inflationszielausrichtung und seiner eigentlich offenen Gestaltung auch als internationale Währung in der Lage, zu konkurrieren auch mit anderen, mit Gold, mit Bitcoin. Was ich damit sagen will, ist, es gibt eben die sanfte Variante, dass Bitcoin und seine Preisentwicklung eine Art Fieberthermometer quasi wird für die Geldpolitik. Diese Rolle, die Gold eigentlich spielen sollte und auch teilweise tut, aber wiederum, weil die Notenbanken selber so viel davon halten, ein bisschen verzerrt ist. Das heißt, das ist so eine, kannst du dir so einen sanften Übergang auch vorstellen?
Ja, so wie es momentan läuft, ist es ja der sanfte Übergang. Es ist ja nicht revolutionär, dass jetzt Umbrüche und Aufstände stattfinden und alle Leute ihre Euros verbrennen und nur noch in Bitcoin gehen. Also momentan haben wir so die sanfte Variante. Und auch wenn es mal schnellere und langsamere Phasen gibt. Und der Rest, es liegt nicht an Bitcoin, sondern es liegt echt darum, sagen, wie das bestehende System weiter wurstelt. Auf gut österreichisch.
Aber da ist ja immer die Idee, dass du das irgendwie weginflationierst und quasi auf dem Rücken der Massen, deren Leben immer teurer wird, wo es ein bisschen mühsamer wird, dieses Hamsterrad, ja, dass du das einfach schneller drehst, das war offenbar der Plan. Und da ist Bitcoin jetzt eine Art von einerseits ist es nicht verwunderlich, dass dann technologisch und auf dem Markt Alternativen entstehen, wenn das der Plan ist, aber es ist quasi Sand im Getriebe. Und ja. da ist die nächste Frage, was ist denn mit dem berühmten Bitcoin-Verbot? Wann kommt es denn?
In manchen Gegenden besteht es ja. Aber was ich schon sagen muss jetzt zum bestehenden System, nachdem das momentan natürlich ein sanfter Übergang ist, ja, in Richtung Bitcoin, man sieht, dass das im bestehenden System, im Fiat-Geldsystem, diese Verzerrungen, die dazu führen, dass Vermögen immer mehr wert wird, aber die Alltagspreise im Prinzip stagnieren, da driftet die Gesellschaft auseinander. Das treibt Keile in die Gesellschaft. Das ist echt ein soziales, ein Zusammenhaltsproblem.
Ja, es zerreißt uns. Und es gibt dann die Leute, die sagen, das muss durch Gewalt, durch den Staat umverteilt werden, das muss man wegnehmen von denen, die profitieren. Aber, und das behaupte ich steif und fest, diese Leute verstehen nicht, warum das passiert. Die sehen die Grundlagen dafür nicht. Die haben im Gegenteil, die treiben dann meistens noch die lockere Geldpolitik an, weil sie das als Lösung sehen. In Wahrheit ist es der Grund für das Problem.
Ich meine, ich bin es gewohnt, als Informatikingenieur analytisch zu denken. Ja, ich kann im Geldbereich keine Esoterik anwenden und keine Wunschträumerei. Und von daher ist es, ich verstehe das als Regelsystem und ich sehe oder versuche nachzuvollziehen, welche Auswirkungen es hat, bestimmte Maßnahmen. Und vielen Bereichen, auch von Politikern und auch von, zumindest nennen sie sich Experten, Ökonomen, die Wirtschaft studiert haben, wo dann das Ganze eher so Kategorie Wunschdenken hat oder ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Und wenn es dann schief geht, sind die anderen schuld, weil es sich einfach in der Realität, die Realität anders ist. Ja? Also da geht es echt darum, wie denken wir Menschen, wie verhalten wir uns? Das ist psychologisch und auch rational ja zumindest langfristig nachvollziehbar. Und das, was da im bestehenden gesetzlichen Staatsgeldsystem abgeht, wo man versucht, also die EZB macht ja nicht diese Geldmenge, weil sie böse wäre, sondern sie versucht, da ein Defizit zu stopfen, da ein Loch zu flicken. Jetzt will Lagarde auch noch das Klima retten mit Geld drucken. Du liebe Güte, wo soll denn das hinführen?
Ja? Aber das Klima ist ein guter Punkt. Danke, dass du mir den Elfmeter aufgelegt hast. Bitcoin und der Energieverbrauch. Eines der heißesten Themen, auch wegen dem Klima. Bitcoin verbraucht sehr viel Energie, so viel wie ganze Staaten. Was sagst du dazu? Soll man das ändern? Oder ist das ein Vorteil? Ist das ein Feature? Wie sieht man das als Bitcoin?
Nein, ich werde jetzt an unser Zentralkomitee von Bitcoin der Welt den Antrag stellen, dass wir Bitcoin morgen abdrehen, um das Klima zu retten. Nein, natürlich nicht. Niemand hat die Macht, Bitcoin abzudrehen. Und Bitcoin, da ist die Technologie und das ganze System, das läuft, ist eben komplett dezentral. Und es liegt einfach daran, was die Leute damit machen. Der Stromverbrauch von Bitcoin, vielleicht jetzt einfach, um das mal technisch zu erklären, der kommt nicht von Bitcoin selber, von dem System, sondern der Strom wird von den Bitcoin-Minern verbraucht. Die gerne in den Medien behauptete Aufstellung, eine Bitcoin-Transaktion verbraucht so und so viel 100 Kilowattstunden, kann jeder einfach überprüfen, dass das Blödsinn ist, indem man mit dem Handy eine Bitcoin-Transaktion macht. Ich habe schon hunderte gemacht, bevor ich aufladen musste. Von daher, Alltagsnutzung, der Zahlungsverkehr in Bitcoin, die Energiemenge ist vernachlässigbar. Die Miner verbrauchen viel Energie. Was machen die? Die nutzen Energie, um das Erbringen von Rechenleistung nachzuweisen und so das Bitcoin-Netzwerk gegen Manipulationen zu sichern. Das heißt, hier wird Strom eingesetzt, um für eine extrem hohe Sicherheit, Manipulationssicherheit, Unwiderrufbarkeit von Bitcoin-Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain zu sorgen. Und das ist aus meiner Sicht ein sinnvoller Energieeinsatz. Wenn natürlich jemand Bitcoin an sich ablehnt, dann würde er sagen, das ist Verschwendung. Wir besitzen privat keinen Wäschetrockner, ich hänge meine Wäsche auf zum Trocknen. Ich würde sagen, Wäschetrocknerbenutzung, das ist Energieverschwendung, weil hängen wir es an die Leine und am nächsten Tag ist auch trocken.
Netflix schauen ist auch Energieverschwendung, geht's ins Theater, wenn es wieder erlaubt ist.
Genau, also das ist, ob Energie, sei es Strom oder andere Art von Energie, sinnvoll genutzt wird oder verschwendet wird, ist eine subjektive Betrachtung. So, das Schöne ist jetzt, Bitcoin-Miner machen das ja auch nicht aus Jux und Dollerei, sondern die wollen ja Geld damit verdienen. Das heißt, strategisch, mittellangfristig sind Bitcoin-Miner auf der Suche nach günstiger Energie, nach günstigen Energiequellen. Und die Gestehungskosten von Strom sind in der Regel bei CO2-neutralen oder CO2-armen Herstellungsmethoden, ganz besonders bei Wasserkraft, niedriger als bei kalorischen Verbrennungskraftwerken. Und von daher besteht ein konzeptionelles Interesse sozusagen dran, ein grundlegendes Interesse, dass die Bitcoin-Miner tendenziell Richtung CO2-neutrale Energiegewinnung gehen. Und das Schöne ist jetzt wiederum, für den Bitcoin-Miner ist es relativ einfach, die Location zu wechseln. Das heißt, der kann mit seiner Hardware, die Bitcoin meint, einfach zum Kraftwerk hinziehen. Also wenn jetzt Kraftwerke in ländlichen Gegenden stehen, wo es zwar billig Strom gibt, weil dort ein großer Fluss fließt, aber wenig Siedlung ist, brauche ich das nicht über 100 Kilometer über Hochspannungsleitungen verlustbehaftet transportieren, sondern die Bitcoin-Miner können dort, wo die Energie entsteht, wo sie günstig, quasi natürlich entsteht, ihr Mining betreiben und die Energie gleich an diesem Ort verbrauchen. Und das kann sogar mittellangfristig das ein oder andere Kraftwerksprojekt sinnvoll machen in Gegenden, wo es davor vielleicht in der Anfangsstelle gar nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Selbst in China, das immer wieder verteufelt wird, die chinesischen Bitcoin-Miner, die angeblich so viel Kohlestrom verbrauchen würden, die haben zumindest zum Teil ihre Miner in Containern verpackt und die werden in Containern betrieben und die wandern dann von einem Kraftwerk zum nächsten, je nachdem, wo halt gerade Regenzeit ist, wo es genug Wasser gibt, wo es den billigsten Strom gibt. Ich weiß jetzt gerade die Url nicht, aber es gibt ein kanadisches Wasserkraftwerk, die explizit Miner einladen, weil sie auf Überschüsse haben und denen dort für 2 Cent die Kilowattstunde Strom anbieten, all inclusive. Also man sieht, das Anreizsystem ist da und natürlich wird auch CO2, also Stromverbrauch, der mit CO2-Produktion in Verbindung steht, aber Bitcoin-Miner nehmen auch niemanden an Strom weg. Die wollen den billigsten Strom. Was passiert, wenn irgendwo Strom knapp ist? Der Strompreis steigt und daran haben Miner kein Interesse. Das heißt, die gehen echt dorthin, wo Strom im Überschuss im Prinzip da ist. Ja. Also es ist bei Weitem nicht so schwarz-weiß, wie das manche Bitcoin-Hasser, Bitcoin-Kritiker oder einfach Leute, die es einfach nicht verstanden haben, da behaupten. Ja.
Jetzt haben wir noch 15 verschiedene offene Flanken und die Zeit läuft langsam ab. Wir haben es schon dreimal erwähnt, aber es ist ein Phänomen, das mir immer wieder auftaucht, auch auf Twitter und so weiter, wenn ich mich mit Bitcoin beschäftige, ist ja, es hat quasi jeder seine eigene private Altcoin, also quasi das bessere Bitcoin. Die heißen dann Ethereum und Cardano und Tezos und Litecoin und also ich kann jetzt nicht 8000 aufzählen, aber worauf ich hinaus will, ist, viele junge Menschen, die jetzt in diesen Markt einsteigen, sind dem ausgesetzt. Was halten wir denn von diesen anderen Kryptowährungen? Willst du vor denen warnen? Willst du sagen, die sind eh super?
Also den ganz globalen Rat, den ich da jedem geben kann, investiert mal nur in Dinge, die ihr versteht. Und wenn ihr wo investiert, überlegt euch wirklich, warum investiert ihr das? Man kann natürlich auch sagen, ich bin jetzt kurzfristig interessiert als Investor, ich investiere etwas, weil ich einfach glaube, der Preis steigt, ohne zu wissen, warum er steigt und ohne zu wissen, was das ist, was ich da kaufe. Aber bei Bitcoin ist das Ziel oder das Szenario sehr klar. Wir haben hier eine Innovation, man investiert in eine neue Technologie und gleichzeitig in die härteste Geldform, die Menschheit je hatte. Wenn ich in Tezos investiere, in Dash oder in irgendein DeFi-Projekt, dann sollte ich wissen, warum ich es tue. Ich würde den Leuten nicht davon abraten, aber gerade wenn man jetzt kommt, aus investmentmäßig, man hat einen Bausparvertrag, der jetzt vielleicht ausläuft, hat noch nie in seinem Leben eine Aktie in der Hand gehabt oder sonst was Komplexeres, interessiert sich jetzt für Kryptowährungen, herzlich willkommen, schaut euch zuerst mal Bitcoin an, das ist so die Referenz. Und wenn wirklich jemand zum Schluss kommt und sagt, Bitcoin ist ein Blödsinn, weil das verbraucht zu viel Strom, ich will jetzt in irgendeinem Staking-Coin investieren, mach es, aber lebe mit den Konsequenzen. Ja? Ich will jetzt wirklich keinen Rat mitgeben. Ich bin pro Bitcoin natürlich, ja, sonst würde ich nicht diese Funktion haben, die ich habe. Die Leute müssen selber entscheiden. Es setzt auch hier auf Eigenverantwortung. Ja?
Also das ist nämlich mir schon oft aufgefallen und das ist mir bei allen Asset-Klassen aufgefallen und das ist mir vor allem auch bei mir selber aufgefallen. Also du gehst rein in ein neues Thema, zuerst interessierst du dich nicht dafür, dann bist du erstmal dagegen oder lehnst es ab und dann fängst du an, okay, zu sagen, okay, da ist vielleicht doch was dran an dem Bitcoin oder da ist vielleicht doch was dran an dem Gold oder doch was dran an den Aktien und dann machst du den Sprung und hältst dich innerhalb von 30 Sekunden für deinen Experten und du läufst quasi an den Blue Chips vorbei und kaufst gleich die hochriskanten Alternativen, weil du bist ja immer noch vernünftiger als die vor dir schon Bitcoin-Aktien oder Gold gekauft haben. Da kaufst du dann Biotech aus Kanada, Polkadot oder Silber, ironischerweise.
Ja. Es gibt zwei so typische Entwicklungen, die man als Krypto-Investor irgendwie durchmacht. Ich habe es bei mir selber erlebt. Das eine ist, man will zwar an sich das Zeug langfristig kaufen, aber man sieht den Chart, man sieht die Volatilität, man sieht die starken Steigerungen und die Kursrückgänge und man glaubt, man fühlt sich zum Traden berufen. Man will plötzlich kurzfristig handeln, man will die Spitzen verkaufen, man will die Dips, wenn es wieder runtergeht, einkaufen. Und wenn man in die richtige Phase reinkommt, hat man damit auch Erfolg, zumindest kurzfristig. Verpasst dann aber vielleicht den 10-Anstieg. Also Das habe ich bei mir erlebt in einem gewissen Bereich, dass man versucht, das zu traden und eigentlich wäre es gescheiter, einfach langfristig zu halten.
Also ich kann bestätigen aus eigener Erfahrung, dass selbst wenn du das jahrelang versuchst, das Traden zu lernen, du immer noch quasi am Start stehst und bei steigenden Preisen einkaufen willst und bei fallenden verkaufen.
Und irgendwann hat man auch die Erkenntnis, dass es mehr bringt. Ich kaufe das, gerade bei Bitcoin. Bitcoin ist etwas Langfristiges, nicht für schnellen Reichtum. Bitcoin hilft eher gegen die langfristige Verarmung. Ja? Und natürlich, solange die Innovationswelle weiterläuft, kann ich massive Anstiege in Bitcoin auch erzielen. Aber Bitcoin ist einfach was Langfristiges. Und wenn ich es kurzfristig traden will, feel free, kann jeder machen. Aber dann ist es fast egal, ob ich Bitcoin trade, Tesla-Aktien oder halt irgendwelche Derivative. Ist egal was, ja. Optionen auf dem Orangensaft, alles kann ich machen.
Orangensaft ist ein heißes Thema.
Dann ist es völlig irrelevant, ich kriege eh schon langsam Durst, das ist völlig egal, ob ich das mit Bitcoin oder sonst was mache, wenn ich kurzfristig traden will. Das Zweite ist, was man auch irgendwie durchmachen muss, manche mehr, manche weniger, die Shitcoin- oder Altcoin-Phase. Ich bin 90% Bitcoin-Maximalist, ja. Es wird Nischen geben und es gibt sinnvolle, interessante Projekte abseits von Bitcoin.
Aber sind das
aber als Geldersatz, als hartes Geld, als universelles Weltreservewährung und auch Zahlungssystem, das ist Bitcoin.
Aber so, ja genau, jetzt sollte man nicht eher mal schauen, okay, dann habe ich Bitcoin. Bevor ich dann Altcoins kaufe, schaue ich mir lieber Aktien an, nicht? Also damit ich auch diversifiziert bin.
Natürlich. Also diese allgemeinen Investitionsratschläge, diversifizieren, die gelten ja sowieso weiterhin. Ja. Ja? Auch wenn Bitcoin so ein bisschen das schwarze Loch werden könnte, wo dann unglaublich viel Werte reinfließen. Szenario darf man nicht außer Acht lassen. Also auch
damit, Hyper-Bitcoinization.
Ja, damit hat man so quasi ein Risiko. Es entsteht ein, alle, die nicht in Bitcoin investiert sind, haben ein extremes Risiko, sagen, diese Hyper-Bitcoinization zu verpassen. Das heißt, plötzlich nominell in Euro oder Dollar gerechnet werden die Werte schon okay sein. Aber wenn Bitcoin sich wirklich so etabliert, wie es sich etablieren könnte, das stellt alles andere in den Schatten.
Das sollten wir eigentlich hier enden. Aber ich habe noch eine Frage und die ist eine sehr weitreichende eigentlich noch. Wie ist denn das mit Lug und Betrug und Kriminalität im Bitcoin? Und zwar einerseits sozusagen als Verwendungszweck und andererseits aber auch im Geldsystem. Weil es gibt ja Abzocker und Pyramidenspiele. Und dann gibt es diese Geschichte, dass diese Stablecoin Tether in Wahrheit nicht gedeckt ist und die Börsen den Preis nach oben manipulieren und morgen alles zusammenbrechen könnte. Also wie geht man mit diesen Dingen um? Das ist ja wahnsinnig viel Angst auch im Markt.
Langfristig ist es für Bitcoin fast egal. Es kann die Etablierung verzögern, es kann kurzfristig, mittelfristig zu Problemen sorgen, auch Rechtsunsicherheit oder einfach Reputationsrisiko. Das Schöne ist, Bitcoin an sich ist komplett transparent. Bitcoin selber kann nicht manipuliert werden. Was natürlich schon passieren kann, ist, dass kurzfristige Interessen, spekulative Interessen durch Streuen von Meldungen, seien sie richtig oder seien sie aufgebauscht oder schlichtweg falsch, versucht wird, Einfluss auf den Bitcoin-Kurs zu nehmen. Dass vielleicht auch einzelne staatliche Player versuchen, durch Maßnahmen Manipulationen da zu erreichen. Aber insgesamt Bitcoin für sich selbst, da mache ich mir keine Sorgen in dem Bereich. Was natürlich ist, Bitcoin hat eine massive Wertsteigerung hingelegt, hat entsprechende Medienpräsenz verursacht über Jahre hinweg. Und im Windschatten von diesem Bitcoin-Erfolg tummelt sich natürlich alles, was nicht ins Licht will. Also genug Betrüger, wo wir ganz klar im Strafrecht sind, wo wirklich Leute betrogen werden, wo die Hintermänner wirklich hinter Gitter gehörten, die halt einfach die Unwissenheit, auch die Gier, die Naivität oder auch den persönlichen Bezug zu den vermeintlichen Investoren nutzen. Freund empfiehlt man irgendwas, Investment, OneCoin, Optiument und so weiter, wie sie alle hießen und heißen. Und wenn einem der beste Freund vorschwärmt von einem Investment in irgendeinen komischen Coin oder in ein Arbitrage-Projekt, wo es 15% die Woche gibt, der ein oder andere mag darauf reinfallen oder sagt doch ganz bewusst, na schmeiße ich halt mal 1.000 Euro rein, tut mir ja nicht weh. Mhm. Also davor kann ich nur warnen. Wer es macht, ja, selber schuld, lebt mit der Konsequenz. Ja. Und das passiert halt. Und dann gibt es wiederum die Behörden, die eigentlich dagegen vorgehen sollten, die schmeißen dann auch wieder alles in allen Topf und warnen einfach pauschal vor Krypto. Sprich, wird Bitcoin in den gleichen Topf geworfen wie Pyramidenspieler, Betrüger und Erpresser. Und dann, wenn man Bitcoin jetzt für kriminelle Aktivitäten verwendet, ist es das Gleiche wie mit einem Hammer. Ein Hammer ist ein neutrales Werkzeug. Ich kann damit Häuser bauen, ich kann damit einen Nagel in die Wand schlagen und ich kann das dir auf den Kopf hauen, das drum. Mhm. Und das Gleiche ist Bitcoin. Bitcoin ist eine neutrale Technologie. Es ermöglicht neue Dinge, es schafft eine Vielfalt an weltweiten Möglichkeiten für die Menschen. Und natürlich kann ich damit auch böse Dinge tun.
Aber eine Sache kannst du nicht. Bitcoin ist nicht materiell, es ist digital. Du kannst es mir tatsächlich nicht auf den Kopf hauen, im Gegensatz zu einem Goldbarren.
Das ist richtig, ja. Also es kann dich maximal im Kopf verwirren, bis du es verstanden hast. Aber deswegen hören ja auch viele diesen Podcast und ich hoffe, das kommt mal ein bisschen was beitragen.
Eine Frage habe ich noch. Du hast mir vorher erzählt, dass du an Tagen wie heute, wo es dann so stark runtergeht, bekommst du viele nervöse SMS und so weiter. Bekommst du auch Beschimpfungen?
Nein. Also ich persönlich habe jetzt von Leuten, die sich auch vielleicht durch mich getriggert, an Bitcoin herangewagt haben, vielleicht auch investiert haben, noch keinerlei Beschimpfung erfahren. Es wäre auch schwierig, ich meine, es gibt jetzt, glaube ich, 2 Tage in meinem gesamten Leben, wo man investiert hätte müssen, um Minus zu sein.
Aber bekommst du SMS von Leuten, die dir die Danke sagen dafür, dass du
ihnen Ja. Ich habe auch, muss sagen, bei meinen ersten Vorträgen ganze Bitcoins verschenkt. Manche wurden verloren, manche haben die Zeit überdauert. Da gab es schon wirklich tolle Geschichten, die jetzt vielleicht auch den Podcast noch ein bisschen zu sehr sprengen würden. Beschimpfungen und Negatives habe ich eher aus der Ecke erfahren, als wir als Bitcoin Austria vor Pyramidenspielen warnten. Mhm. Also das ist dann wirklich so, dass die Leute so brainwashed sind oder so im Glauben sind oder so viel Hoffnung und vielleicht auch ihr ganzes Vermögen da in irgendeine Betrugsschema reinsetzen, dass sie sich so gegen die Wahrheit wehren, dass man, wenn man davor warnt, wirklich beschimpft und verteufelt wird, Shitstorms erntet. Ja. Also BitClub Network war echt so ein Paradebeispiel, die ja auch einige Jahre sich gehalten haben, wo wir echt im Internet Duelle ausgefochten haben und wo Bitcoin Austria als verdammt und verteufelt wurde, weil wir vor diesem Investmentvehikeln warnten, wo die Gründer übrigens im Hintergrund sogar mittlerweile zugegeben haben, dass ihr Geschäftsmodell auf der Idiotie der Investoren beruht. Also das muss ich mal vor Augen halten. Aber ja.
Jetzt habe ich die allerletzte Frage, natürlich, bevor ich sie vergesse. Hast du sowas wie ein Preisziel für Bitcoin? Für dieses Jahr, fürs nächste Jahr, für 10 Jahre?
Da bin ich bei der Sprache. Also wenn ein Bitcoin, ein Satoshi, das ist mein Preisziel. Wenn wir und die Menschen oder viele Menschen Bitcoin als die Grundlage unseres wirtschaftlichen Handelns sehen, das ist dann das langfristige Preisziel. Und dann ist es völlig egal, ob es einen Euro noch gibt und wie viel Euro man braucht, um einen Bitcoin zu kaufen. Ich meine, 1.000 Euro war mal viel Geld, heute kriege ich nicht mal einen Bitcoin dafür. Und
okay,
von das daher ist Preisziel 1:1, dann haben wir auch die Stabilität, dann ist die Volatilität weg. Ein Bitcoin wird immer ein Bitcoin sein. Wenn ich einen Bitcoin besitze, besitze ich ein 21 Billionstel der gesamten Geldmenge. Das nimmt mir niemand weg.
Das ist wirklich also Next Level Stuff. Ja, mit dieser unter Anführungszeichen Preisprognose hinauszugehen. Johannes, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung, war mein Vergnügen.
Bis zum nächsten Mal vielleicht im Bärenmarkt oder so.
Gerne.
Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.